Herzlich willkommen beim Higher Health Podcast. Hier verraten Mr. Brokkoli und spannende Gäste Informationen jenseits des Mainstreams. Verabschiede dich von schlechter Laune und chronischen Beschwerden und komm in deine beste Figur und dein bestes Selbst. Stärke deinen Geist und optimiere deine Gesundheit mit Mr. Brokkoli. Viel Spaß bei der Folge.
Wenn jemand strikt fixiert auf die Schulmedizin glaubt, dann wird er natürlich nichts anderes machen, als auf den Tod zu warten. Wir sind ein abhängiges Suchtprodukt, was ins Rechtsgefüge der Gesellschaft eingebettet ist, und damit haben wir die Voraussetzung für alle Krankheiten dieser Welt. Das kann mit einem Federstrich ausradiert werden. Wir haben es erlebt. Ja, dann gibt es plötzlich zum Beispiel einen Impfzwang. So haben wir überhaupt keine Menschenrechte. Dann werden Dinge möglich, die offiziell nicht möglich sind. Das ist eine fatale Situation, um für einen flächendeckenden Blackout gerüstet zu sein. Also das weist schon alles darauf hin. Teil 2 meiner Antwort: Es gibt keinen Grund, Angst davor zu haben. Die Blase, die sich um die Medizin und Psychologie legt, ist auffallend, weil sie eine völlige Ignoranz geltender Naturgesetze mit sich bringt. Und wenn man die nicht berücksichtigt, kann man weder den Körper mit seinem Stoffwechsel noch die Psyche mit ihrer Funktion und auch nicht die psychosomatische Wechselwirkung verstehen. Und das ist der Punkt, an dem ich mit größtmöglicher Einfachheit, deshalb Simplonik, simpel, einfach, Simplicitas, angesetzt habe. Und daraus ist halt im Laufe von Jahrzehnten ein autodidaktisches System entstanden, mittlerweile mit allem, was man mit modernen Medien auch aus der Ferne zur Verfügung stellen kann. Und dann werden Dinge möglich, die offiziell nicht möglich sind.
Ja, spannend. Also du hast ja die Aufzucht erwähnt, und da wird uns ja gesagt, was gut und böse, was richtig und falsch ist, sozusagen. Und das ist ja letztlich nichts anderes wie Indoktrination. Blöde ist, keiner kann es wirklich hinterfragen, weil er kein anderes Referenzmuster hat, außer vielleicht die eigenen Eltern, Großeltern oder vielleicht noch ein bisschen weiter, die dann aus einer anderen Erfahrung noch berichten. Allerdings, wenn wir auf die Medizin schauen oder auch eben die Naturgesetze, die du angesprochen hast, ist ja schon sehr lange einiges in, ich nenne es jetzt mal, fragwürdige Bahnen gelenkt worden. Ne? Und aus dem Buch der Natur liest heute fast keiner mehr. Du hast die Naturwissenschaft erwähnt. Also die Natur folgt ja, ich nenne es jetzt mal, gewissen Naturgesetzen. Und das Buch der Natur gibt ja mehr oder weniger genau diese Prinzipien vor, und die werden ja heute gerne verdreht, sozusagen. Also dann werden dann, weiß ich nicht, isolierte Studien gemacht und alles nur noch, was irgendwie biochemisch nachweisbar ist, ist die einzig wahre Realität. Und das ist, finde ich, ganz genau zu hinterfragen. Und ich glaube, da hast du viele Jahre mehr Weisheit, nenne ich es jetzt mal, deshalb, weil auch viel mehr Erfahrung wie ich, und hast dann natürlich hinter die eine oder andere Fassade geblickt. Und eine große Angst der Menschheit oder der Menschen, gerade in Deutschland, ist ja heute die Angst vor Krankheit, und seit den 10 Jahren ist das anscheinend nochmal richtig krass explodiert. Viele Menschen sind sehr krank, wissen nicht mehr, wo hinten und vorne ist, und wissen auch so keinen Ausweg. Und du bist ja letztlich eben auch ein Verfechter dafür, dass wir Gesundheit neu denken sollten oder können. Was sind denn da Ansätze? Vielleicht fallen dir 2, 3 konkrete ein aus diesem Riesenwust von Möglichkeiten.
Ja, lass uns vielleicht kurz diesen Verständnisrahmen abstecken, in dem überhaupt erst klar wird, was man mit den Begriffen Krankheit, Gesundheit machen kann oder eben auch nicht. Wenn wir... Ich hatte vorhin gesagt, das ist so eine eigentümliche Blase, die befreit von Naturwissenschaft, obwohl sich die Schulmedizin ja gerne sehr naturwissenschaftlich gibt. Aber letztendlich ist sie nichts anderes als eine Erfahrungswissenschaft, wenn überhaupt. Das heißt, ich mache irgendetwas und passiert irgendetwas beim Patienten. Und dann kann ich vielleicht Rückschlüsse darauf ziehen, ob eine Therapie oder ein Medikament funktioniert oder nicht. Dass ein Medikament bei jedem funktioniert, das gibt es ohnehin nicht, sondern die Quote ist erstaunlich niedrig. Aber das, was es als allererstes braucht, ist ein Verständnis dafür, dass therapeutische Systeme, und das betrifft nicht nur die Schule, sondern auch die Alternativmedizin, Glaubenssysteme sind. Das sind sektiererische Veranstaltungen, die an sich fast schon so eine Art schamanisches Ritual praktizieren. Ja, und ob man nun bunt angemalt mit Federn im Haar um den Kranken herumhüpft oder ob man sich einen weißen Kittel anzieht mit einer goldumrandeten Brille und wichtig schaut, es sind rituale Akte, die eine bestimmte Atmosphäre schaffen, eine bestimmte Gläubigkeit unterstützen. Und was den Glauben eben auch sehr wesentlich von den Grundzügen her ausmacht, ist, dass man die Welt nach Gut und Böse sortieren muss. Also man geht ja nur dann zu einem Therapeuten, zu einem Schamanen, zu irgendjemandem, von dem man sich Hilfe verspricht, wenn man selber glaubt, nicht kompetent zu sein. Was prinzipiell auch richtig ist, wenn man über das Wissen nicht verfügt, wie man Gesundheit anbahnen kann. Und dann kommt hinzu, dass ohne dass das jetzt böse Absicht der Beteiligten wäre, sondern das ist nach meinem heutigen Verständnis einfach Ahnungslosigkeit, sind praktisch alle Aussagen der Schul- und leider eben auch der Alternativmedizin eine Art von Propaganda. Denn wenn ich sage, da gibt es den bösen Virus, die bösen Bakterien oder die böse Krankheit an sich, die man bekämpfen und unbedingt beseitigen muss, damit es einem anschließend gut geht, damit man anschließend Freude am Leben hat, dann ist das eine unwissenschaftliche und unzulässige Zerteilung der Realität. Denn in einem Universum, in dem Basiswissen der Physik alles in Bewegung ist, muss ich lernen, in Beziehungen zu denken. Also ich kann nicht sagen, das ist jetzt eine böse Krankheit. Oder nehmen wir mal das ja nun sehr beliebte Beispiel der letzten Jahre, ein böser Virus, der tödlich ist. Das ist eine Propaganda-Aussage. Denn ein Virus ist nur so lange und möglicherweise auch tödlich gefährlich, wie er mit einem Immunsystem eines bestimmten Menschen, mit dem er in Kontakt kommt, eine gesundheitsstörende oder zerstörende Auswirkung hat. Ich muss also in Beziehungen denken. Früher haben die Ärzte das noch gemacht, in den Zeiten von Pasteur und Bichon, also an sich eher so dann die Seite von Bichon, die klar sagten, das kann man unmöglich, das war damals ein Aufschrei in der Ärzteschaft, als plötzlich von Seiten Pasteur und mit der, kennen wir schon aus der heutigen Zeit, mit der Macht des Wirtschaftskapitals durchgedrückt wurde, dass man ab sofort von einem bösen Erreger zu sprechen hat. Und dann ganz vielen, ganz gerne auch, denn damit kann man auch viele verschiedene Kampfstoffe entwickeln, wie Antibiotika und sowas, ne? Oder eben auch Impfungen.
Und ja, witzig, dass du Kampfstoffe erwähnst. Du warst ja beim Militär und so weiter und das ist ja ein geeigneter Begriff dafür, ne? Also es wird ja nur unter einer anderen Perspektive verkauft. Also es kommt ja immer auf die Perspektive drauf an, auf das, was du gerade hinschaust. Also du nennst es Kampfstoff, der andere nennt es Heilstoff.
Das würde noch nicht einmal, da muss ich dann tatsächlich für die Schulmedizin Partei ergreifen. Die Schulmedizin behauptet überhaupt nicht, dass sie irgendetwas heilen könnte. Also nicht eine einzige Krankheit ist hinsichtlich ihrer Ursache gelehrt, nicht eine. Das wird an sich auch im Studium, das steht auch in jedem Lehrbuch drin, aber irgendwie verarbeitet es keiner. Ich habe das auch zunächst mal nicht begriffen, dass ich ein Krankheitsbild nach dem anderen auswendig lerne, um am Ende immer wieder auf die banale Feststellung zu stoßen, nach vielen Seiten des Auswendiglernens, Ursache dieser Krankheit ist unbekannt oder noch nicht geklärt oder nur ansatzweise geklärt oder wie auch immer. Äthiologie unbekannt nennt man es im Fachchinesisch. Und insofern gibt es überhaupt keine Option in der Medizin, ich würde sogar sagen generell im gesamten therapeutischen Bereich, dass man für die Heilung kämpfen könnte. Man kann und hat Kampfstoffe entwickelt, die als Medikamente eine Krankheit oder die Symptome unter Kontrolle bringen. Ein Schmerzmittel drängt halt Schmerzen so lange zurück, bis die Wirkung nachlässt. Insofern bleibt demjenigen, der sich in diesem Weltbild bewegt, in diesem Anerzogenen, in dem wir mehr oder weniger alle groß geworden sind, gar nichts anderes übrig, als sich dieser kämpferischen Behandlung des Zurückdrängens und Beherrschens von Symptomen ohne jede Perspektive einer Lösung hinzugeben. Das ist eine fatale Situation. Insofern ist es ein Kampf? Es ist ein Kampf nicht für Gesundheit, sondern es ist ein Kampf dafür, dass es nicht noch schlechter wird. Das nennt man dann Krankheitskarriere. Mhm. Wer einmal beginnt, zum Arzt zu gehen wegen irgendwelcher Beschwerden und bekommt nichts anderes als Medikamente, Chemikalien, die die Beschwerden nur zurückdrängen, der wird nach und nach automatisch immer tiefer in diesen Sumpf hineingeraten, weil diese Medikamente auch nicht spezifisch wirken, sondern sie haben vielleicht einen bestimmten Schwerpunkt, in dem sie beispielsweise Schmerz unterdrücken, aber eine Vielzahl von störenden Auswirkungen auf die gesamte Steuerung des Stoffwechsels, des Hormonhaushalts und aller hochfiligraner, hochkomplexer chemischer, biochemischer Prozesse, die im Körper nun mal in jedem Moment ablaufen. Das heißt, es ist so, als wenn ich mit einem Bagger in ein Gewächshaus fahre und versuche, dort Radieschen zu pflanzen oder zu ernten. Das geht halt offensichtlich nicht. Und in gleicher brachialer Weise wirkt eine Chemikalie im Körper. Ist doch bekannt, das ist jetzt nicht so, nennt man dann halt Nebenwirkung. Die Grundregel der Pharmakologie lautet, es gibt keine Wirkungen ohne Nebenwirkungen. Also insofern bewegen wir uns völlig im regulären Kontext der Schulmedizin.
Ja, verstehe. Wie würdest du denn jetzt Menschen, ich würde jetzt mal sagen, als Inspiration, was würdest du ihnen denn mitgeben? Das Vertrauen schwindet immer mehr zum eigenen Arzt und viele Alternativen finden sie nicht und jeder sagt was anderes. Ne? Jeder sagt, du sollst keine Medikamente mehr nehmen, die anderen sagen ja, irgendwelche homöopathischen Mittel wirken nicht und so weiter. Was sind denn so einfach verständliche Dinge? Also ich finde, wenn wir das Buch der Natur hernehmen oder Naturwissenschaft, dann kennen wir ja zum Beispiel Wachstum und wir kennen ja zum Beispiel eben auch Erholung, sagen wir es mal so. Also im Frühjahr, Sommer wächst alles und dann gibt es eine Erholungsphase und so weiter. Und die Natur hat aber anscheinend ja nicht Gut und Böse irgendwie erfunden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das alte Buch The Master Key System hernehme von Charles F. Handel, 1915 schon veröffentlicht, wo er sagt, wer das Gesetz von Ursache und Wirkung kennt, muss sich über Viren und Bakterien keine Gedanken mehr machen. Dann scheint es ja quasi eine fundamental andere Herangehensweise zu sein, wenn quasi wir davon ausgehen, dass alles Energie ist und wir eine Individualisierung dieser einen Energie sind. Andere mögen halt Gott oder Universum und so weiter dazu sagen. Da können wir doch aus der Energie schöpfen, was immer wir wollen. Also ja, wir können Angst, wir können Viren, wir können alles, wir können auch Friede, Freude, Eierkuchen draus schöpfen. Aber was einfach gemacht wurde, ist anscheinend, das ist zumindest mein aktueller Wissensstand ist, dass da einfach Gut und Böse gemacht wurde und das wurde erfunden und das macht den Leuten Angst und dann beginnt dieser Teufelskreis. Aber wir brauchen doch letztlich gar nicht Gut und Böse, weil die Natur hat es ja auch nicht irgendwie, oder? Oder liege ich da falsch?
Das ist auf jeden Fall der Ansatzpunkt schlechthin. Diese gut-böse Systematik ist ja etwas allgemeiner formuliert ein Glaubenssystem. Und wenn ich meine, dass es Spezialisten gibt, die mir etwas dazu sagen könnten, ob ich zum Beispiel rausgehen darf und kann oder ob ich einer tödlichen Strahlung oder einer tödlichen Verseuchung der Umgebung ausgesetzt bin, dann werde ich aufgrund dieses Glaubens natürlich Entscheidungen treffen, die vom Spezialisten angeregt werden. Wenn der Spezialist sagt, ich schaue auf mein Messgerät und stelle fest, heute ist die Ozonkonzentration oder die Sonneneinstrahlung oder die bakterielle Belastung der Umwelt zu hoch, du solltest besser zu Hause bleiben, dann trifft der Betreffende als ahnungsloser Gläubiger die Entscheidung, zu Hause zu bleiben, denn er will unbedingt überleben. Ist ja das, worauf sich letztendlich alles immer rückbezieht und das auch noch mit einer enormen Angstaufladung, weil man uns, du hast gerade den religiös-göttlichen Aspekt gestreift, weil man uns ja auch noch hat glauben machen im Rahmen unserer Aufzucht, dass wir nichts anderes wären als dieser Körper und dass es auch nichts anderes gäbe als diese irgendwie durch Zufall entstandene irdische Welt, was ja mit der Realität nun wirklich nur sehr, sehr schmal etwas zu tun hat. Die Welt, auch unsere spirituelle Welt, ist enorm viel größer. Spirituelle Welt sage ich bewusst nicht Esoterik. Die Esoterik als Erfindung des Vatikans ist ein Sonderfall, der einer sehr behutsamen Betrachtung bedarf, um nicht in dieser Falle stecken zu bleiben. Also, wenn wir den Schlüssel ganz konkret und einfach, das war ja deine Frage, für uns nutzen wollen, der uns letztendlich vollkommen neue Horizonte eröffnet, dann beginnt es erstmal damit, dass mir klar wird, dass ich als Person und Gesellschaftsteilnehmer. Ich unterscheide strikt zwischen Person und Mensch. Als Person sind wir ein dressierter, abhängiger Gesellschaftsteilnehmer und glauben daran, dass Vaterstaat uns Sicherheit gewährt und wir dafür dann gerne eine Gegenleistung erbringen. Dass das hier in einem Missverhältnis steht, darüber braucht man sicherlich nicht zu sprechen. Aber wenn auf diese Art und Weise eingebunden in ein von Spezialisten abhängiges Glaubensgefüge, ich keine eigenen Entscheidungen mehr treffe und dann auch noch nicht so sein darf, wie ich bin, denn als Gesellschaftsteilnehmer, als Person habe ich mich gesellschaftskonform zu verhalten. Und bei genauer Betrachtung sind alle gesellschaftlich vorgegebenen Verhaltensregeln immer zerstörerisch für die Gesundheit des Einzelnen. Wenn es heißt, dass man erstmal für andere da sein sollte, das ist ja die ganz große, angeblich humanistische Spitzenleistung des Menschen, was uns vom Tier unterscheiden soll, dass wir in erster Linie mal für andere da sind. Für den Schwachen, für den Kranken, für Minderheiten. Das wird ja heute bis zum Exzess über die Grenzen des Erträglichen hinausgetrieben. Aber das ist nichts Neues. Das ist ein Phänomen, was man seit Jahrhunderten für die Massensteuerung verwendet. Es darf ja auch gerne, es gibt ja diese ARD-Werbesendung inzwischen, die so sinngemäß lautet, vom Abitur an die Front. Also in der Ukraine im Schützengraben die Freiheit verteidigen. Vor ein paar Jahren war das dann die Freiheit im Hindukusch verteidigen. Also eine Unterordnung der eigenen Bedürfnisse unter das gesellschaftliche Konstrukt. Und das ist schon mal der Ursprung, aus dem heraus jede Menge Selbstverneinung und Krankheit entsteht. Und wenn wir dann nicht so sind, wie die Gesellschaft uns haben will, dann sind wir halt gezwungen, uns zu verstellen. Als Person legen wir uns also ein Unbewusstsein zu. Das müssen wir. Wir müssen unsere Individualität wegsperren. Wir müssen wegsperren, dass wir natürlich egoistisch, nicht ellenbogenegoistisch, für uns und unser Leben zunächst mal völlig folgerichtig logisch eintreten wollen, um dann für andere genährt, stark und kraftvoll zu deren Wohle oder der Gemeinschaft generell anzutreten. Das ist aber so nicht gewollt. Das heißt, es ist umgedreht. Und so können wir im Grunde genommen durch sämtliche gesellschaftlichen Vorgaben hindurchgehen und prüfen, ist das, wenn ich mich gesellschaftskonform verhalte, meiner Gesundheit, meiner Lebensfreude dienlich oder nicht? Und die Antwort ist durchweg nein. Ausnahmslos nein. Ich habe also ein Bewusstsein dessen, was ich glaube zu sein, aufgrund meines gesellschaftlichen Lebensweges, und ich habe einen großen Teil von mir wegsperren müssen. Meine Individualität ist nicht gewollt. Mich selbst nähren und überleben zu wollen, ist nicht gewollt. Ja, überall, auch juristisch, können wir sehen, wir haben bestenfalls auf dem Papier ein Menschenrecht auf körperliche Unversehrtheit. Das kann mit einem Federstrich ausradiert werden. Wir haben es erlebt. Ja, dann gibt es plötzlich zum Beispiel einen Impfzwang. Und so haben wir bei genauer Betrachtung überhaupt keine Menschenrechte. Sie sind alle disponibel, so wie es der Gesetzgeber gerne will. Also wir sind so gesehen ein abhängiges Zuchtprodukt, was ins Rechtsgefüge der Gesellschaft eingebettet ist. Und damit haben wir die Voraussetzung für alle Krankheiten dieser Welt. Das, was ich gerade im Schnelldurchlauf skizziert habe, ist der Ursprung, aus dem zigtausende Diagnosen und Krankheiten entstehen. Und es ist, nochmal um auf den Anfangspunkt zurückzukommen, eine Frage dessen, woran man mich hat glauben machen. Wann bin ich gut, wann bin ich richtig, wann bin ich falsch? In den verschiedenen Lebensbereichen, die eine Gesellschaft im modernen Leben für uns bereithält. Also die erste entscheidende Frage muss lauten, woran glaube ich denn? Und zwar, wer ich glaube zu sein, wie ich sein sollte, und es sollte immer im Hinterkopf sein, die Frage, was in meinem Unbewusstsein ist das, was möglicherweise meine Handlungen antreibt, ohne dass ich es bemerke. Und dann wundere ich mich, dass ich immer wieder dieselben komischen Dinge tun, die mir offensichtlich nicht gut tun. Ich erlebe mich als willensschwach, bin aber gar nicht willensschwach, sondern ich habe einen starken Überlebens bestimmenden Glaubenssatz im Unbewusstsein, mit dem ich, der mich zu einer bestimmten Handlung, einer Entscheidung, Handlung treibt, die ich bewusst gar nicht will. Ich will mich gesund ernähren und schaffe das komischerweise nicht. Ich lande immer wieder bei irgendwelchen Lebensmitteln, können durchaus echte Lebensmittel sein, die mir aber vielleicht mir vielleicht nicht gut tun. Es hat ja jeder hier seinen Weg zu finden und dann verstehe ich das nicht. Die ganzen guten Vorsätze zum neuen Jahr, die sind nach ein paar Tagen, ein paar Wochen Geschichte. Und da muss die Frage lauten, was aus der Tiefe meines Unbewusstseins führt dazu, dass ich immer wieder das tue, was mir nicht gut tut.
Sehr stark. Also da hast du ja wirklich in wenigen Worten beschrieben, was die Ursache sehr, sehr vieler Krankheiten und auch das Unwohlsein des Menschen ist. Ich habe mal hier eine kleine Infografik vorbereitet, du hast ja Psychologie der Massen angesprochen. Altes, gutes Buch von Gustave Le Bon. Und wenn ich das jetzt mal rückblickend betrachte, so in die Jahre der C-Jahre, ist es ja genau, also hier auf dem Bild wird es so eindeutig, wie genau alles zugetroffen hat, jetzt am Beispiel von C, was hier verbildlich dargestellt wird. Also du hast die Auslöschung des Individuums genannt. Also ich kenne keinen, wirklich keinen, der sich um das Wohl der Gesellschaft kümmern kann, wenn er selber ständig krank da niederliegt oder wenn er zu wenig Geld hat oder wenn er sich ständig Gedanken machen muss, wie kommt er über den Tag. Es gibt es einfach nicht. Ich kann von mir aus sehr glücklich und dankbar sagen, dass mein Glas übersprudelt und dass ich jetzt durchaus in der Lage bin, sehr viel für die Gesellschaft zu tun. Nicht nur in Form von materiellen Spenden, was eben ja auch schon Jahrtausende lang verankert ist, ne? Stichwort Spende dein Zehntes deines Gehaltes, sondern natürlich eben auch in Form von Mitgefühl, in Form von Inspiration und vieles mehr, also sowohl materiell als immateriell. Aber das, was hier ja eben auch gemacht wird, ist und wo wir wahrscheinlich, da nehme ich mich auch nicht komplett aus, immer wieder auch unbewusst hineintappen, ist ja eben diese, du sagst, Züchtung, Aufzucht mit diesen Modellen. Also einfache Parolen, Mythen und Symbole nennen, Gefühle statt Vernunft walten zu lassen. Also, aber du erzeugst ja dieses Gefühl in dem anderen Menschen, indem du Gedanken und Emotionsgut verbreitest, mithilfe von einfachen Parolen und letztlich eben eine Verantwortung einpflanzt in den anderen. Insofern, wenn er jetzt das und das nicht macht, was ich sage, dann wirst du ja des Allgemeinwohls schädlich sein. Und damit bist du eigentlich wertlos. Und das ist heftig. Und du hast letztlich eben gesagt, dass da ganz viel auch unbewusst wahrscheinlich in jedem von uns indoktriniert wurde, gespeichert wurde, vielleicht sogar irgendwie durch Ahnen weitergegeben wurde. Und dass es ganz wichtig ist, wenn ich das jetzt so richtig verstehe und zusammenfasse, dass wir das natürlich eben auch ins Bewusstsein rücken, dass wir überhaupt bewusst sind, dass da was ist, was ich dann erst bearbeiten kann. Also so wie ich bin mir bewusst, dass ich nicht Auto fahren kann, also mache ich einen Führerschein, um Auto fahren zu können, oder ich lerne es und dann kann ich das auflösen, das Thema. Ne?
Ja, dieses, vielleicht ergänzt noch zu diesem Unbewusstsein, damit die Zuschauer auch einen im Grunde genommen sehr einfachen, sofort anwendbaren einen Startpunkt finden. Als kleine Kinder sind wir ja zunächst mal die ersten Jahre noch vollkommen uns unserer selbst unbewusst. Und irgendwann, so nach und nach, im Alter von 3, 4, 5 Jahren, beginnt sich nach und nach das Bewusstsein, das Ich und sich Selbstbewusstsein Fahrt aufzunehmen. Und bis dahin haben wir aber im Grunde genommen schon das gesamte gesellschaftliche Wertesystem inhaliert. Denn dafür muss nicht gesprochen werden. Die Eltern leben es ja vor. Wenn jemand Angst hat vor unsichtbaren Gefahren, die zum Beispiel, jetzt nicht immer wieder auf diese Infektionsthemen zu kommen, so formuliert werden als vermeintliche Erfahrungswerte, weitergereicht durch die Generationen, gehe nicht mit nassen Haaren raus, vor allen Dingen dann nicht, wenn es kalt ist, dann holst du dir den Tod, eine Lungenentzündung oder irgendetwas anderes. Trinke kein Wasser auf Steinobst, setze dich nicht auf kalte Steine, dann kriegst du eine Nierenbeckenentzündung. Also es gibt zig und hunderte solcher sogenannten Erfahrungswerte, die einfach nur weiter getextet werden von Generation zu Generation. Aber selbst wenn das Kind diesen Spruch niemals hört, die Eltern es aber so vorleben, also das Kind zum Beispiel hochreißen, wenn es sich auf einen kalten Stein setzt, oder nicht rausgehen lassen wollen, wenn die Haare nicht wirklich staubtrocken geföhnt wurden, dann wird durch das Verhalten wortlos dieser Glaubenssatz vorgelebt und ein Kind in dem Alter, und das ist auch noch über die Phase des erwachenden Selbstbewusstseins hinaus mindestens die ersten 10 bis 15 Jahre, Lebensjahre, so bis weit in die Pubertät hinein, dass ganz selbstverständlich angenommen wird, dass zumindest ein Großteil dessen, was die Erwachsenen sagen und vorleben, richtig sein muss. Das wird gar nicht in Frage gestellt. In dem Alter hat man auch noch keine Möglichkeit einer kritisch vergleichenden Prüfung, um zu schauen, wie machen denn andere das und sind andere vielleicht einfacher, erfolgreicher mit einer anderen Methode, erfolgreich durchs Leben zu kommen. Das existiert da alles noch nicht. Das heißt, es wird etwas wie, ich nenne das erstgelernte Realität installiert. Das macht man so, das Kind ahmt es nach und inhaliert und installiert damit automatisch in sich selber alle gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die Vorgehensweisen, die Vorgaben mit geringen individuellen Nuancen vielleicht, wie man gesund bleiben soll, wie man stark bleiben soll, indem man zum Beispiel unbedingt zu ganz bestimmten Zeiten 3 regelmäßige Mahlzeiten am Tag zu sich nimmt. Und so gibt es praktisch in jedem überlebensbedeutsamen Bereich unseres täglichen Lebens ein Bündel an letztendlich ungeprüften Glaubenssätzen. Manches davon mag zutreffen, aber dann auf jeden Fall nicht für alle. Es wäre also immer einer individuellen Prüfung zuzuführen. Und die kann man damit beginnen, dass man alles das aufschreibt, was man bei den Eltern so selbstverständlich hingenommen hat. Als Erwachsener kann ich das ja rückblickend. Und so bekomme ich schon einen riesengroßen Einblick. Da kommen ganz schnell 100 und mehr handlungsbestimmende Glaubenssätze zustande, wenn man einfach nur schaut, was haben mir meine Eltern in den ersten 10 bis 15 Jahren vorgelebt? Was waren die für sie bedeutsamen Werte? Welche Spezialisten haben sie besonders bevorzugt? Und dann kann man sich plötzlich schon, ohne dass man irgendetwas weiteres getan haben muss, sehr, sehr viel besser verstehen. Und das ist entspannend. Sobald ich anfange, Zusammenhänge zu erkennen und zu verstehen, werde ich automatisch entspannter, parasympathischer, regenerativer sein und damit sofort schon auf diese einfache Art und Weise an gesundheitlicher Stabilität gewinnen.
Ja, sehr stark. Danke nochmal da für die Aufklärung. Du hast ja gemeint, du warst auch beim Militär und das haben ja wir Deutschen die letzten Jahrzehnte gar nicht mehr erlebt, da ja auch die Wehrpflicht abgeschafft wurde. Und mich würde mal interessieren, jetzt wenn du die heutige Zeit nimmst und auch die kommenden Jahre, ich nenne es jetzt mal so, vor dir siehst oder denkst, was könnte so passieren? Was hast du aus der Zeit vom Militär gelernt, mitgenommen, was dir heute extrem hilfreich ist, um in der Gegenwart und in einer möglichen Zukunft, ich sage es bewusst möglichen Zukunft, eben auch sehr gut vorbereitet zu sein, beziehungsweise, wie du sagst, dein Parasympathikus zu nähren, in der Ruhe zu bleiben und nicht in die Angst zu verfallen?
Deine Frage zielt auf konkretes Überleben im täglichen Geschehen ab?
Ja, und es wird ja häufig sehr viel Angst geschürt, dass es noch mehr Kriege gibt, dass es Crashs gibt, ja, also sei es Finanzcrash, sei es aber auch ganze komplette Energiecrashs, wo dann Panik ausbricht und so weiter. Und da gibt es ja letztlich nicht so einen konkreten Plan, aber du hast ja im Militär bestimmtes Überleben gelernt, sage ich jetzt mal so. Vielleicht gibt es ja da ein paar konkrete Tipps, die du mitgeben möchtest.
Also dann ist meine Antwort zweigeteilt. Teil 1, das große Szenario. Wir befinden uns, ich finde das Bild sehr passend, auf einem gesellschaftlichen Schiff in gewisser Weise. Ich würde das tatsächlich Titanic nennen. Nicht, weil ich jetzt ein Fatalist wäre und davon ausgehe, dass wir sozusagen in einer Endzeit leben, kurz vor der Auslöschung der Menschheit. Viele Science-Fiction zielen ja auf so etwas ab. Nur so ein paar schmutzige, schmierige Outlaws überleben die totale atomare Vernichtung der Erde. Solche Szenarien sind, so wie du es ja schon mehrfach und ich finde sehr wichtig auch angesprochen hast, sind Quellen, aus denen einfach eine sinnlose Angst resultiert. Und diese Situation ist sicherlich auch durchaus ernst zu nehmen. Also das ist eine gesellschaftliche Titanic und sie soll untergehen.
Weil es da viele Interessen gibt daran sozusagen. Also es gibt da viele Interessen eben auch, weil die Welt so heute ist, wie sie ist. Da wird ja viel daran Geld verdient. Geld ist das eine, aber es gibt ja eben auch andere Interessen, die anderes wollen. Also da ist ja interessengetrieben, sagt man so, oder?
Es ist absolut interessengetrieben. Das ist auch nicht irgendeine Frage irgendeiner mehr oder weniger willkürlichen politischen Idiotie, sondern das ist etwas Gewolltes, Geplantes. Wer das plant, letztendlich im Hintergrund, ist vollkommen belanglos. Ich würde niemandem empfehlen, sich damit zu befassen. Wichtig ist ja nur, das psychologische Konzept zu verdienen, so wie du vorhin auf Gustave Le Bon hingewiesen hast, Psychologie der Massen, ist klar, Massenpropaganda ist eine deutsche Erfindung. Der erste Lehrstuhl für Massenpsychologie, Massenmanipulation wurde um 1900 geschaffen, deutsche Universität, meine in Berlin, bin mir nicht ganz sicher. Und insofern müssen wir klar darüber haben, es wird immer wieder zu solchen, und das ist über die Jahrhunderte zurückzuverfolgen, Katastrophenszenarien kommen. Die sind gewollt, die sind geplant. Wenn Kriege stattfinden, stehen die Sieger schon Jahrzehnte vorher fest. Das ist ein sauber orchestriertes Unternehmen. Das kann man sich in der Dimension kaum vorstellen als normalerweise nur mit seinem eigenen kleinen täglichen Leben befasster Gesellschaftsteilnehmer. Doch das sind komplette, am Reißbrett entworfene Szenarien.
Das ist, wir wollen es uns vielleicht nicht vorstellen, ne? Also auch teilweise.
Ja, die Bösartigkeit, die da drin liegt.
Richtig, richtig. Wer gewinnt, Ukraine gegen Russland? Also falls das überhaupt, aber es ist ja bestimmt, was viele interessiert. Ich frage einfach dumm.
Ja, ja. Also solche Prognosen enthalte ich mich grundsätzlich, auch hinsichtlich jeglicher zeitlicher Aspekte halte ich mich heraus. Nur eins, das kann auch jeder leicht selber prüfen, wenn man mal die schulüblichen und universitätsüblichen Geschichtsbücher beiseite lässt und liest wirklich zeitgenössische Literatur vor dem Ersten Weltkrieg, vor dem Zweiten Weltkrieg und dann auch durchaus die Zeitzeugen, die den Ersten und Zweiten Weltkrieg erlebt haben, dann ist eins auf jeden Fall klar. Und das unterscheidet auch die Zeit, in der ich beim Militär war. Das war während der Zeit des Kalten Krieges, des sogenannten. Es weist alles darauf hin, die gesamte Dramaturgie, es ist relativ plump, es ist erstaunlich plump, ist deckungsgleich, ist absolut identisch in der Art und Weise, wie man das Szenario, die Spannung aufbaut, wie im Vorfeld des Zweiten Weltkrieges. Ja, da ist dann halt Polen mit den deutschen Verfolgungen und den Massenverfolgungen, Massenvertreibungen und auch Tötungen in Polen damals im Vorfeld des Zweiten Weltkrieges ist identisch mit der Ukraine-Thematik. Also alles, wie so schön irgendjemand mal gesagt hat, zum Thema Geschichte reimt sich, wiederholt sich nicht. Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Von daher gesehen würde ich sagen, auch vor dem Hintergrund jetzt meiner Zeit beim Militär während des sogenannten Kalten Krieges, das direkte Hetzen gegen einen Feind, von dem man komischerweise, wie übrigens auch damals wohl im Vorfeld des Zweiten Weltkrieges, von dem man genau weiß, dass er jetzt aufrüstet, in ein paar Jahren lässt man ihn das in aller Ruhe machen und in 4 oder 5 Jahren kommt dann Putin mit seinen bösen Mannen, um Europa zu überfallen. Wenn ich so etwas weiß und rüste dann auch fleißig auf, dann greife ich mir als einigermaßen klar denkender Mensch schon in den Kopf und frage, welcher Welt bin ich ja eigentlich? Wenn ich jetzt wirklich davon, wenn ich das wirklich wüsste, dass es so ist, dann würde ich jetzt Maßnahmen ergreifen, politischer, diplomatischer oder sonst welcher Art, aber doch nicht warten, bis der sichere Angriff erfolgt und ich mich dann bis dahin auch noch mit Geld, was ich gar nicht habe, 800 Milliarden Sondervermögen, sprich neue Schulden, die die EU von irgendwoher zugeschoben bekommt, um dann auch gerüstet zu sein. Also das gab es damals so in der Form nicht, sondern wenn militärische Übungen stattfanden, dann gab es die Farbe Rot für den Feind. Und obwohl klar war, dass es den eisernen Vorhang gab und die bösen, bösen Russen auf der anderen Seite mit der Sowjetunion und ihren Satellitenstaaten und Vasallen, dennoch wurde Russland nie thematisiert. Also bei den militärischen Übungen war der Feind rot. Jetzt heißt der Feind Putin und ist die Inkarnation von Stalin, dem Massenschlechter. Also von daher gesehen habe ich schon Teil 1 meiner Antwort den schweren Verdacht, dass es wirklich Krieg geben wird. Hinzu kommt, dass wir ja ein sehr breites Netzwerk mit unserem Verein haben. Wir haben sehr viele Ingenieure und auch viele, die in zum Teil öffentlichen Positionen sind im Verein, die schon seit Jahren darüber berichten, dass Lebensmittelmarkt gedruckt sind, dass Generatoren angeschafft werden für die Stabilisierung der Ordnungskräfte, Bereitschaft, Tankstellen und dergleichen, um für einen flächendeckenden Blackout gerüstet zu sein, dass sozusagen die Sicherheitsinfrastruktur des Systems weiter funktioniert. Also das weist schon alles darauf hin. Teil 2 meiner Antwort, es gibt keinen Grund, Angst davor zu haben. Ich habe beim Militär, das war auch immer so ein subtiles Interesse bei mir, einige Jahre an der sogenannten Elite-Schule verbracht, der Bundeswehr, dort, wo halt die so immer gehypten Spezialausbildungen stattfinden, Kommandoausbildung, Einzelkämpferausbildung. Da trafen sich halt so die sogenannten Elite-Gruppierungen auch der Bundespolizei, der GSG 9 und auch amerikanische Spezialeinheiten. Ich habe dort auch selber die Einzelkämpferausbildung durchlaufen und festgestellt, dass es wirklich auch hier gilt, es wird überall nur mit Wasser gekocht. Also das, was man dort lernt, ist an sich für ein ziviles Überleben relativ bedeutungslos. Und meine Empfehlung, wer sich, um entspannt zu sein und ruhig und gelassen auf gleichgültig, was da kommt, zu gehen zu können, Punkt 1, besuche irgendeinen nach deiner Ansicht guten Survival-Kurs, einfach um zu lernen, wie man Feuer macht und wie man sich einen Schlafplatz herrichtet und wie man mit einem Messer oder mit einer Axt umgeht, ohne sich gleich selbst zu zerstören. Das ist gar nicht so leicht, obwohl das einfach zu handhabende Instrumente sind. Also das kann man irgendwo erlernen. Aber das Entscheidende ist nicht, ob ich diese Fähigkeiten beherrsche, sondern das Entscheidende ist die psychische Stabilität. Und da fängt man wieder an mit der Frage, woran glaube ich denn eigentlich? Also wovon gehe ich aus bezüglich meiner Fähigkeit und Kompetenz da draußen in der Natur zu überleben? Und da gibt es ebenfalls wieder eine Reihe, das ist wie eine Aufstellung von Käfigstäben, Annahmen, die auch wieder gesellschaftlich gezielt erzeugt worden sind, um die Schäfchen im gesellschaftlichen Käfig zu halten. Wir sind viel, wir haben einige Kurse, die dieses Thema berühren. Wir sind dann auch viel draußen mit den Teilnehmern.
Das heißt, du machst Kurse mit deinem Verein?
Ja.
Ja, okay, also das ist ja wichtig für die Zuschauer auch, ne? Wie sie dich erreichen können. Wir blenden natürlich deine Webseite hier unten ein, aber du bietest dann quasi eben solche Dinge auch an.
Also wir haben jetzt bei dem Thema, über das wir gerade sprechen, beispielsweise einen Kurs, der heißt Überleben mit Sinn. Da geht es darum, diese psychische Stabilität zu gewinnen, denn es nützt nichts, wenn ich souverän ein Messer, eine Axt bedienen kann, kann Schlafsack auspacken, einpacken, steige sogar auf der richtigen Seite in den Schlafsack rein und erfriere nicht. Aber wenn ich schier vor Angst vergehe, nützt mir das alles nichts. Das heißt, ich muss aufdecken, woran ich glaube, in Verbindung mit der realen Natur. Das fängt damit an, dass die meisten sich nicht vorstellen können, dass man aus einem Bach trinken könnte, aber wiederum nicht aus jedem Bach trinken sollte. Dass es halt bestimmte Kriterien gibt, die man durchaus sinnlich erfassen kann, also sehen, hören, riechen, tasten, schmecken, um herauszufinden, ob Wasser bekömmlich ist oder nicht. Ich muss auch eine Kenntnis davon haben, was ich überhaupt da draußen essen kann, und zwar Sommer wie Winter. In Mitteleuropa, selbst wenn ein Meter Schnee liegt, gibt es immer überall was zu essen. Es ist vollkommen unmöglich zu verhungern. Wenn ich allerdings mit der Angst lebe, und das war bei sehr vielen schon zum Ende des Zweiten Weltkriegs so, wenn ich allerdings davon ausgehe, dass ich sowieso da draußen nichts finde, es ist Winter, es liegt viel Schnee, es ist unglaublich kalt, dann verhungern die Leute schon allein nur, weil sie glauben, dass es nichts gibt und sich dann natürlich auch nicht bewegen. Also es beginnt an sich immer. Und das ist etwas, was bei mir ursprünglich aus der Begleitung von angeblich tödlich Erkrankten entstanden ist. Es geht immer nur darum, zunächst mal festzustellen, woran man glaubt und woraus auch vielleicht eine Passivität resultiert. Wenn jemand, letzte Anregung zu dem Thema, das betrifft dann praktisch alle Glaubensbereiche, mit denen wir im gesellschaftlichen Kontext in Berührung sind. Wenn jemand strikt fixiert auf die Schulmedizin glaubt, diese tödliche Diagnose mit einer Lebenserwartung von 3 Monaten ist zu akzeptierende Realität, dann wird er natürlich nichts anderes machen, als auf den Tod zu warten. Also solche Glaubenssätze sind unglaublich machtvoll, und wenn ich die nicht kenne, dann werde ich praktisch zur Marionette in meinem eigenen Leben und wundere mich darüber, dass ich Dinge tue, die ich gar nicht tun will. Ich nehme mir was anderes vor, dann mache ich doch wieder denselben Kram. Und komme unter Umständen auf die Art und Weise an eine Abwärtsspirale, die mir auch das Überleben erst recht in solchen zu erwartenden Krisenzeiten extrem erschwert oder unmöglich macht.
Stark. Also vielen lieben Dank für die Inspirationen. Also so ein Survival-Kurs zu machen, ist mit Sicherheit eine sehr gute Idee. Nicht aus der Angst heraus, sondern nicht angstgetrieben. Das ist ja immer die Frage auch der Motivation. Sondern, wie du es eben sagst, einfach um unsere Psyche zu stärken, weil wir eben, wie du genannt hast, Aufzucht, Stichwort Aufzucht, ja eben sehr viele Ängste indoktriniert bekommen haben. Schon alleine aus Erzählungen, und das hat vielleicht auch gar keiner böse gemeint. Aber die Medien schüren das natürlich eben auch extrem und so weiter, und dementsprechend, ich finde es genauso wie du ganz, ganz wichtig, eben klar im Kopf zu sein und an seinen eigenen Themen zu arbeiten, weil dann fällt das Leben definitiv sehr viel leichter. Und ich finde, es ist immer sehr, sehr hilfreich, ein sehr, sehr gutes, nährendes Umfeld in dem Bezug zu haben, denn was ist, vielleicht widersprichst du mir da in militärischer Hinsicht, was ist die stärkste Waffe, die es gibt auf der Welt, die zumindest alltäglich im Einsatz ist? Es ist die Zunge. Also mit den Wörtern, die du mit deiner Zunge sprichst, kannst du jemanden aufbauen oder zerstören. Und da ist es natürlich eben ganz wichtig, und du stehst ja eben auch für wirklich gute Kommunikation, dass wir auch im Alltag, in jeder Sekunde, in jeder Kommunikation natürlich auch da achtsam sind und auch im Selbstgespräch mit uns, das ja mal voll oft unbewusst passiert, eben auch achtsam sind, ne?
Das kann ich nur unterschreiben. Also ich würde sogar, Sprache, Worte sind mein tägliches Instrument, täglich angewandtes Instrument. Es ist sehr viel effizienter und zerstörerischer, jemanden mit Sprache, Wort und Stimmung, die ja in allem, was ich tue, auch in dem, was ich sage, mitschwingt, zu schädigen, regelrecht auch zu zerstören, ohne ihn zu töten. Ihn psychisch vielleicht sogar zu töten, aber nicht physisch. Also die Macht des Wortes geht über die Macht einer Waffe, würde ich sagen, schon deutlich hinaus.
Zumindest im Alltag, nenne ich es jetzt mal, also im täglichen Alltag, wo wir nicht, zumindest nicht die meisten, mit Waffen arbeiten, ist das sehr, sehr wichtig. Und auch da habe ich gesehen, hast du ja auf deiner Webseite, wir blenden die, wie gesagt, hier unten ein, einfach die Beschreibung aufklappen, simplonic.com. Da gibt es dann hier unter, ich meine, Anwenden, verschiedene Kurse, auch Fankurse, wo die Menschen sich quasi informieren können. und auch ein Punkt menschliche Gemeinschaft. Vielleicht wollen wir da nochmal drauf eingehen. Wir haben das Stichwort Umfeld genannt. Es haben ja sehr, sehr viele Menschen auch Angst vor Einsamkeit, wobei ich quasi alleine sein und einsam sein absolut unterscheiden würde. Es sind, finde ich, klare Unterschiede. Alleine sein ist auf jeden Fall notwendig und ich bin nicht zwingend einsam, wenn ich alleine bin. Und vielleicht magst du ja dazu auch noch ein bisschen was sagen, wie Menschen da ja ein paar neue Impulse
bekommen. Also es ist, wir haben ja einen recht großen Lehr- und Versuchsbauernhof in Norditalien und wie es aussieht, ab Mitte des Jahres auch im Westen Kanadas. Und der Grundgedanke hier ist, dass wir einen natürlichen Bezug zum Leben in und mit der Natur wiederherstellen. Also erst recht in einer Zeit, in der virtuelle Realitäten mit einer ungeheuren Macht aufbrechen und wir ja sowieso schon weit abseits der Natur leben, seit Jahrhunderten eigentlich mit diesen modernen, städtisch geprägten Massengesellschaften. Da verlieren wir sehr leicht den Bezug zu unserer eigenen inneren Natur und gehen auch entsprechend achtlos, nicht nur mit uns selbst, sondern auch mit der äußeren Natur um. Ja, alles das, was als Umweltschutz verkauft wird seit einigen Jahrzehnten, ist nichts anderes als eine Politdoktrin. Umweltschutz, ein echter Umweltschutz, existiert überhaupt nicht. Jedenfalls nicht politisch. Und das war etwas, was mich schon lange, lange, bevor wir dann begonnen haben, mit diesem jetzt zunächst mal Projekt in Norditalien umgetrieben hat. Als Ganzheitsmediziner hat mich natürlich interessiert, was die Leute essen, wie sie leben und wie sie ihren Tag gestalten. Denn in der Gesellschaft sind wir in einen hochgetakteten Tagesablauf eingebettet mit einem künstlichen Zeitmesser. Zeit als solches existiert physikalisch betrachtet nicht, sondern es passiert alles jetzt. Das kann jeder leicht prüfen. Also das ist an sich eine Frage, die sich schon in dem Augenblick, in dem ich sie stelle, von selbst beantwortet. Aber es gibt halt die künstliche Zeittaktung. Und ich bin also komplett aus den Rhythmen der Natur herausgelöst. Und ich habe festgestellt im Laufe der Jahre, dass so, wie ich orientierende Gespräche, ich therapiere schon lange nicht mehr, ich gebe halt Anleitungen, wie man diese Naturgesetze, die der Physiker, Chemiker selbstverständlich anwendet, für sich selbst und seinen eigenen Gesundungsprozess anwenden kann. Also ich erkläre lediglich, wie man das macht und brauche auch nicht mehr so wahnsinnig viel dazu zu reden, weil alles in Form von, du hattest es gerade erwähnt, in Form von Fernvorträgen, Fernkursen, aber auch von Kursen im Vereinsheim, weil die wenigsten an sich ins Vereinsheim kommen. Die meisten sind inzwischen schon erfreulicherweise zu Hause im täglichen Umfeld mit den Möglichkeiten, die gegeben sind, auf dem Weg der Gesundung und der Bereicherung ihres Lebens ganz gut unterwegs. Also Kontakt zur Natur, zu den Rhythmen der Natur und Rhythmus und Zeit darf man nicht miteinander vermischen. Zeit ist ein Kunstprodukt, Rhythmus ist Sonnenauf, Sonnenuntergang und ist der Lauf der Jahreszeiten und alles das, was halt in einer eigenen Geschwindigkeit und Art und Weise geschieht, sich bewegt und hin und her schwingt. Wenn Menschen in Ruhe in Kontakt mit den Rhythmen der Natur kommen, beschleunigen sich Heilungsprozesse, Selbsterkenntnisprozesse in einer unglaublichen Weise. Also wenn ich früher jemanden für 8 Wochen begleiten musste, um ihn stabil auf diese Spur zu führen, mit der er dann seinen Weg Richtung Gesundung alleine weitergehen kann, dann hatte sich das im Umgang in und mit der Natur auf die Hälfte rennt. Und das Prinzip, was wir hier kultivieren, ist auf über 20 Hektar Schritt für Schritt alte, traditionelle Kulturlandschaften wiederherzustellen. Ein Prinzip, das ich als ein Konzept, was ich als essbare Landschaften bezeichne. Das heißt nicht dieses hochsensible und dann auch noch vielfach an Sekundären muss, dass sie den Winter nicht überleben, sondern die Mazuren, die wir ganz gezielt in einem Waldgebiet, in das wir behutsam Lichtungen reinschneiden, am Rande der Lichtungen dann solche Pflanzen aussetzen, zugleich auch berücksichtigen, dass Insekten und wild freilebende Tiere Nahrung finden, was in den Nutzwäldern ja auch nicht mehr stattfindet, nicht mehr möglich ist. Dass dieser natürliche Überfluss, den die Natur, wenn man sie nur lässt, fortwährend produziert, ganz von selber entsteht. Da kann man immer noch zusätzlich ein paar Kulturobstbäume und Kulturgemüse anpflanzen, aber ist nicht mehr darauf angewiesen. Und die Menschen werden dabei gesund.
Starke Tipps. Ich würde sagen, wir blenden deine Webseite hier ein. Nicht, weil ich das Gespräch unbedingt beenden will, sondern weil mein Mac gleich in den Ruhezustand geht und ich dieses Interview sichern will. Also, wenn du mehr von Dr. Ulrich Mohr erfahren möchtest, schreib es doch bitte in die Kommentare. Schreib einfach mehr hin und dann hoffen wir, dass wir dich nochmal erreichen. Du hast mega gute, inspirative Worte hier gelassen. Dafür danke ich dir wirklich von Herzen. Ich sage auch heute wieder, stay healthy, stay vegan, eat your broccoli. Vielleicht hat die Natur ja auch normalerweise hergegeben, aber du hast viel von Wildkräutern und tollen Pflanzen gesprochen. Da werde ich mir auf jeden Fall eine Scheibe abschneiden davon. Also, in diesem Sinne, bis ganz bald, dein Ulrich und dein Christian.
Wie schön, dass du bei dieser Folge dabei warst. Alle zugehörigen Links findest du in den Shownotes. Lass gerne eine Bewertung für den Podcast da. Jeden Donnerstag und Sonntag wartet eine neue Folge auf dich. Teile den Podcast auch gerne mit deinen Liebsten, damit auch sie ihrer Gesundheit zukünftig wieder mehr Beachtung schenken. Du findest Mr. Brokkoli auch auf YouTube, Instagram, auf seinem Blog und bei School. Wenn du Fragen oder Anregungen für künftige Podcast-Episoden hast, melde dich gerne bei uns. Wir freuen uns auf dich. Vielen Dank und einen wunderschönen Tag wünscht dir das ganze Mr. Brokkoli-Team.